Heute zu Gast bei Behind the Sea Hugo Rohner. Hugo ist CEO bei Tridonic. Mit 300 Millionen Euro Umsatz roundabout und 1500 Mitarbeitenden widmet sich die Tridonic ganz dem Thema Lichtlösungen. Sie gehören zur Zumtobel-Gruppe und wer da draußen sich jetzt noch nicht mit Lichtlösungen beschäftigt hat, nicht den Unterschied zwischen Lampe und Leuchte kennt, der kommt heute auf jeden Fall komplett auf seine Kosten. Ein Thema, was für mich besonders hängen geblieben ist, ist das Zitat von Hugo. Da geht es darum, dass wer nicht bereit ist, in die Verantwortung zu gehen, der hat auch kein Recht, mitzureden. Ja? Was er genau damit meint, das erfahren wir natürlich gleich im Podcast. Es gibt natürlich auch wieder seine Vita, die ihn über die Beratung in die CFO-Rollen und dann in eine CEO-Rolle geführt hat. Das alles gleich in der neuen Folge Behind the Sea mit dem CEO von Tridonic, Hugo Rohner. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Hugo, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, und schön, dass ich hier sein darf. Hier ist ja, also ich würde sagen, das ist fast der schönste Standort, wo ich bis jetzt hingereist bin.
Ah, wirklich?
Dornbirn, ja. Wobei, ich war auch schon in Zürich. Es gibt natürlich schöne Städte, aber hier ist es schon besonders schön. Deswegen stell dich einmal kurz vor unseren Zuhörenden. Sag uns natürlich auch, wo wir sind, wenn man sich schon auf die Folter spannt.
Ja, also wir sind in Dornbirn, im Vorarlberg, haben Sicht auf den Bodensee auf die eine Seite und Richtung Rheintal in die andere mit den Bergen rechts und links. Das ist natürlich schon schön. Und haben heute natürlich auch das Glück, dass es ein fantastisch schöner Tag ist. Ja, weil wenn es hier so regnen würde, dann ist es halt wie überall, regnet es dann halt, oder? Dann sieht man's nicht so. Ja, ich bin Hugo Rohner, ich bin der CEO der Tridonic, jetzt ja seit ziemlich genau 5 Jahren arbeite ich hier im Vorarlberg. Ich bin selber aber Schweizer, ich bin jeden Tag fahre ich über die Grenze, das geht hier ganz gut, Grenzkontrollen gibt es nur Richtung Deutschland, das haben die Schweizer und die Österreicher irgendwie nicht wirklich, wobei in der Schweiz steht immer jemand, aber ich wurde glaube ich in den letzten 5 Jahren einmal angehalten, also das ist sehr, 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 sehr limitiert.
Okay.
Jo, sollen wir was zu Tridonic schon mal verraten oder zu
unbedingt,
mir privat,
ja. Du bist der CEO, das heißt deine Rolle Chief Executive Officer, du kannst ja auch gerne dazu sagen, wer noch quasi mit dem C-Level ist, also wie sozusagen das C-Level bei Tridonic ausschaut und dann sag uns, was ihr macht. Lichtlösungen gebe ich schon mal so als kleinen Anker für die Leute. Leg los.
Tipptopp, ja. Also ich meine, wir sind so strukturiert, dass wir eine Geschäftsleitung haben. Das ist natürlich der CEO als Vorsitzender, der Finanzchef und dann haben wir einen COO, der sich um unseren ganzen Produktionsbereich kümmert, Logistik, Supply Chain etc. etc. Weiter haben wir im Extended C-Level auch die Entwicklung. Wir sind Entwicklungsfirma, sehr, sehr entwicklungsorientiert. Die Sales-Organisation ist im C-Level. Und man kann gut sagen, dass auch unser Produktmanagement eigentlich in den Bereich reingehört. Tridonic ist, wie du bereits verraten hast, ein Lichttechnologieunternehmen. Das tönt natürlich gut, aber was heißt das? Wir machen die ganzen Geräte, die den Strom übersetzen, so dass das Licht dann tatsächlich auch aus dem LED-Modul, respektive aus dem LED-Chip, der dann leuchtet, rauskommt. Und die Schwierigkeit oder die Wichtigkeit dabei ist, dass ich einen Konverter, einen Stromkonverter so baue, dass auf der einen Seite kein Flackern entsteht. Wir haben ja diese Chips, diese LED-Chips, die sind sehr, sehr, sagen wir mal, heikel. Da muss der Strom sehr, sehr genau sein. Ich kann keinen Wechselstrom brauchen, ich kann kein Flackern brauchen, ist unangenehm. Und dann, wer früher mit irgendwelchen Märklin-Bahnen gespielt hat, weiß das, ein Transformator kann Lärm machen. Und wir wollen natürlich keinen Lärm haben in unseren Räumen. Also ich muss den Strom so machen, dass ich sehr präzise bin und dass es keinen Lärm gibt. Und wir produzieren ca. 40 Millionen Stück von den Dingen pro Jahr in 4 Werken. Wir produzieren auch LED-Module, also die Platinen, auf denen diese LED-Chips drauf sind, die dann leuchten. LED ist eine fantastische Technologie. Ich glaube, wir haben sie inzwischen fast überall. Auch selbst in den Glühbirnen gibt es nun LED, die ja uns ermöglicht haben, die Lichtfarben ganz anders zu kontrollieren. Heute können wir sehr einfach Lichtfarben umstellen an unseren Leuchten, Themen machen, dimmen und. Das hat LED viel einfacher gemacht in den letzten Jahren. Tridonic macht auch Sensoren. Wir sehen uns eigentlich als Gesamtlösungsanbieter für unsere Kunden, die dann eben die Leuchten herstellen, Leuchten machen. Mhm. Das heißt, wir machen auch die Dinge, die dafür sorgen, wenn jemand in den Raum kommt, dass das Licht automatisch angeht. Und wir machen die ganze Softwareprogrammierung dazu und die Steuersysteme, sodass jemand dann wirklich auch ein intelligentes Haus oder eine intelligente Stadt oder intelligente Straße einrichten kann, zumindest für den Lichtteil.
Okay. Ich hatte, glaube ich, schon mal jemanden im Podcast ganz am Anfang, deswegen machen wir noch eine kurze Begriffsklärung, weil du immer Leuchte sagst. Die meisten Leute sagen Lampe.
Ja, das habe ich auch gesagt, bis ich hier begonnen habe. Die Lampe ist die Glühlampe oder die Leuchtstoffröhre. Das ist eine Lampe. Das ist das Element, das leuchtet. Ja. Und das Designelement, das dann diese Lampe enthält, die nennt sich Leuchte. Also was die meisten an der Decke haben, ist eine Leuchte, die möglicherweise eine Lampe integriert.
Weil ich glaube, intuitiv denkt man es andersrum, dass das, was leuchtet, die Leuchte wäre und so weiter. Deswegen, wenn wir Leuchte sagen, meinen wir das, was herkömmlich der normale Mensch als Lampe bezeichnet wahrscheinlich.
Da, wo das Licht rauskommt, da, genau das richtig. Das heißt, aber unabhängig, wie ich das nenne, es muss schön und präzise sein. Und das ist das, was wir sicherstellen.
Das ist gut, schon mal. Aber theoretisch sieht man eure Produkte als herkömmlicher Verbraucher ja nicht.
Die sieht man nicht, ja. Wir sind unsichtbar. Man sieht das Resultat unserer Produkte.
Okay, ja, das sind eben meine Lieblingsgäste immer sozusagen. Die Leute, die das ermöglichen, was der Endbenutzer dann erstmal sieht. Okay, kannst du uns noch so ein bisschen die Größenordnung sagen? Also wie groß seid ihr ungefähr?
Ja, Tridonic hat um die 300 Millionen Umsatz, 1600 Mitarbeiter und wir sind weltweit tätig. Wir haben 4 Werke. Mhm. Wenn ich sage weltweit tätig, wir sind in Europa sehr stark. Das ist auch unser Hauptmarkt. Aber wir sind auch in China, wir sind in Australien, in Middle East. Wir sind in vielen, vielen, vielen Ländern dieser Welt tätig. Aber schon europazentrisch, kann man, glaube ich, so sagen. Okay. Unsere Mitarbeiter sind allerdings zu fast einem Drittel außerhalb von Europa. Mhm. Das liegt daran, dass unser mitarbeiterintensivstes Werk in China, in Shenzhen ist.
Okay. Ich habe auch auf der Website gesehen, ihr habt über 2.300 Patente. Ja. Das heißt, es ist schon ein Geschäft, was sehr innovationsreich, oder ihr seid auf jeden Fall eine Company, die sehr innovationsreich ist. Das ist jetzt nicht ein Produkt, was man einmal erfunden hat und dann optimiert man das und versucht, die Margen zu verbessern, sondern da gibt es schon einiges an Innovation, oder?
Da gibt es einiges dran. Das ist natürlich kleine Elektronik. Wir sind, schlussendlich sind wir ein Elektronikentwickler und Elektronikgüterfertiger, der spezialisiert ist in einer Industrie. Mhm. Und gerade in der Elektronik gibt es 1000 Dinge. Wie mache ich die Schaltkreise? Wie kann ich das effizient gestalten? Mhm. Und dann halt auch unsere ganzen Wege Richtung Smart. Ne? Wir machen sehr viele Sensoren. Ein Beispiel, das ich vielleicht nennen kann, wir haben einen kamerabasierten Sensor, den wir nennen Sensor X, wo eigentlich eine Kamera Leute erkennen kann oder erkennen kann, was man erkennen möchte und das innerhalb der Kamera dann auf dem Chip eigentlich sagt, ja, das ist passiert oder das ist nicht passiert und die Information so weitergibt. Ich erkläre gleich, für was man das nutzen kann. Großer Vorteil ist, ich habe überhaupt kein Thema mit dem Datenschutz. Einfaches Beispiel, es gibt einen Straßenzug mit Straßenleuchten, Straßenlaternen, wie man früher gesagt hat. Die werden jetzt mit Tridonic-Technologie ausgerüstet und da sind ein paar, auch nicht viele, solcher Sensor X verbaut, der dann halt erkennt, da kommt jemand zu Fuß, das ist langsam, jetzt mache ich langsam Licht. Oder es kommt jemand am Fahrrad, ein bisschen schneller, jetzt muss ich schnell die ganze Straße beleuchten. Oder es kommt ein Auto, jetzt muss ich sehr schnell die ganze Straße beleuchten. Und so dann auch sicherstellt in der Nacht, dass sich der Mensch sicher fühlt, weil er natürlich voraussieht, da ist nichts, es ist hell, es ist gut, ich fühle mich sicher. Aber gleichzeitig eben auch intelligent, sprich es wird kein Strom gebraucht, wenn eben niemand da ist. Und heute fast noch wichtiger, es wird die Umwelt nicht gestört. Lichtverschmutzung ist ein Thema und mit intelligenten Systemen kann man die Lichtverschmutzung reduzieren, kann man sie minimieren, sodass dieses Sicherheitsgefühl, das wir alle brauchen, wenn wir in einem Park sind, trotzdem da ist, aber die Tierwelt, die entsprechend die ganze nicht gestört ist, weil in der Regel ist ja niemand im Park in der Nacht, oder? Und dies müssen wir miteinander unter den Hut bringen und dafür haben wir unter anderem diesen Sensor X. Den kann ich auch drinnen brauchen, ich kann zählen, wie viele Leute sind in den Meetingräumen, ich kann schauen, wie viele Leute sind im Homeoffice oder nicht und, ohne dass dann halt rauskommt, das ist der Hugo Rohner, der nicht da ist, das steht einfach, 5 Leute sind da oder 7 sind nicht da, das würde mir dann rausgehen.
Ja, es ist ganz spannend, ich habe auf dem Weg hierher auch drüber nachgedacht, es gibt ja diese Bilder von Städten, ne? Wenn man so 24 Stunden Raffer macht, dann sieht man, wie halt da so Autos fahren und überall bewegt sich eigentlich Licht und es ist immer hell eigentlich.
Ja.
Ist es in der Zukunft dann nicht mehr so, also wenn man dann solche Sensoren zum Beispiel benutzt, ist es dann eher so ein Blinken, dass man in den Städten sieht, dass dann die Lichter ausgehen, wenn man sie nicht braucht und dann gehen sie wieder an? Oder?
Das Licht ausgehen und das wird man auf der Distanz schon sehen, aber es ist nicht der Blinken, weil es ist ein graduelles, langsames An- und Aus. Hm. Jetzt muss man natürlich unterscheiden. Also wenn man eine Stadt nimmt, wo ich herkomme oder hier, wo jetzt Dorn bin ich, da ist ja in der Nacht jetzt nicht wirklich der Gassenhauer. Also da wird relativ schnell dunkel sein, oder? Ja. Wenn ich eine wirkliche Großstadt nehme und ich meine jetzt eine Großstadt größer, als was wir in Europa überhaupt haben, dann wird die in der Nacht wahrscheinlich schon immer noch ziemlich hell sein. Da gibt es aber andere Technologien, die das anschauen. Das ist in Gesetzgebung schon drin, gerade auch in Deutschland, dass man nur noch warmes Licht erlaubt. Weil man weiß, dass warmes Licht weniger schädlich für die Umwelt ist, im Sinne von, dass warmes Licht eben nicht mit dem Mondlicht verwechselt wird. Mhm. Und dann, dass dieses Wildlife, wie wir es nennen, das sind halt die Mücken, das sind die Schmetterlinge, das sind alles, was dann halt fliegt in der Nacht, dass das nicht eingefangen wird. Weil das ist ja eines der Themen, das wir haben, dass diese Tiere eingefangen werden und dann halt kreisen um diese Leuchter, wie sie nicht mehr können und natürlich dann massiven Schaden anrichten. Ja. Deshalb wird heute bereits mit der Lichtfarbe gespielt.
Okay.
Dass man ein warmes Licht nimmt, ein Licht, das in der Farbe eher eines natürlichen Feuers entspricht, eines Kamins. Und nicht ein sehr helles, grelles Licht. Ja.
Okay. Ja, du hast schon angesprochen mit der Kamera. Ist das so der größte Trend, den man sich gerade irgendwie auch anschaut in eurer Branche? Ist es das, dass man sozusagen Licht eben nicht nur konstant überall zugänglich auch anhat, sondern dass man das sozusagen intelligent an- und ausstellt? Oder was sind denn sonst noch so die...
Ja, also das ist natürlich ein Thema, das man schon lange hat. Also dieses An- und Aus, wann brauche ich Licht, wann brauche ich es nicht? Ich meine, das hat auch mit Strom sparen zu tun. Mhm. Sich nochmal einen Faktor gehabt. Wenn man Trends in unserer Industrie anschaut, ist sicherlich diese Effizienz. Also wie habe ich möglichst wenig Verlust von Energie? Mhm. Wie schaue ich dafür, dass ich Licht da habe, wo ich es brauche, wo es der Mensch angenehm findet und nicht da, wo er es nicht braucht? Welche Lichtfarben braucht der Mensch? Wir sprechen da auch vom natürlichen Rhythmus des Menschen, dass wir versuchen, mit unseren Systemen können wir es, also wir versuchen es nicht, wir können es, wir haben auch entsprechend gemacht, dass wir den Tagesablauf nachbilden können.
Ah ja.
Wenn du morgens die Sonne anschaust, ist es ein sehr grelles, helles Licht, ein weißes Licht, das dich wach macht. Mhm. Und gegen Abend wird die Sonne gelblicher und geht dann unter und es kommt dieses weiche Licht, das uns dann ermöglicht, dann auch mal müde zu werden.
Genau.
Und wir können genau diesen Rhythmus nachbilden im Gebäude drin. So, und dann hast du ja ein direktes Licht, muss man auch vorstellen, so ich bin draußen, es ist Sommer wie heute, oder? Es kommt da und es gibt einen Schattenwurf. Also einen ziemlichen Schattenwurf, weil das Licht ist klar, oder? Und dann gibt es dieses diffuse Licht, das ist bewölkt und damit habe ich keinen Schattenwurf. Das Licht ist einfach da, es ist nicht gleich grell. Und wir können das im Gebäude nachbilden.
Ah, ja. Okay.
Mit den Leuchten, die dann direkt leuchten, da habe ich Schattenwurf, indirekt leuchten via Decke, dann habe ich das nicht. Mhm. Und so dem Mensch versuchen, das auch das Gefühl zu geben, dass er natürlich unterwegs ist und dann die Lichtfarbe ändern gegen Abend, sodass man auch dann natürlicherweise, sagen wir jetzt, nicht müde wird, weil ich werde nicht um 5 oder 6 Uhr müde, die Leute arbeiten ja nicht bis Mitternacht, aber dass es natürlich wird, oder?
Okay.
Und wir haben ja zu Hause in der Regel auch, zumindest in Mitteleuropa, ein warmes Licht.
Ja, total.
Ja? Okay. Ja, wenn ihr bei euch zu Hause schaut, ihr habt wahrscheinlich im Badezimmer ein grelles, helles Licht, ein weißes Licht und in allen Räumen habt ihr ein warmes Licht und so macht es auch Sinn, oder?
Okay. Interessant, ja, weil es gibt ja viele Leute, die auch nicht schlafen können. Ich glaube, das liegt schon auch teilweise an unserer Lichtüberflutung
groß. Das kann sein. Ja. Also für mir geht es natürlich so, dass wenn ich Licht habe, dann schlafe ich ja nicht. Also dass ich kein Licht habe. Aber das kann gut sein. Also wir haben schon, und dann halt im Bildschirm schauen, Blaulicht ist schon ein Thema, oder? Das ist auch etwas, was man versucht rauszunehmen, Blaulichtanteil kontrollieren. Mhm. Das sind alles so Themen, die es natürlich gibt und die man mit Licht und Leuchten auch machen kann.
Okay. Findet man euch hauptsächlich so im industriellen Umfeld, also zum Beispiel in Produktion oder halt in Büroräumen oder zu Hause, oder kann man das gar nicht sagen?
Ja, also grundsätzlich sind unsere Kunden in der Regel schon professionelle Lichtunternehmen, die in professionelle, die professionelle Büros, Industriegebäude, Flughäfen,
Okay.
Spitäler ausrüsten. Aber unsere Kunden können zum Beispiel auch die Leute sein, die nachher diese Schränke machen, die in die Bäder reingehen.
Ah, ja.
Und dann kann durchaus dann sein, dass dann halt ein Tridonic-Treiber und ein Tridonic, wir nennen das Streifen-LED-Modul, drin ist. Also meine Frau eingekauft hat, habe ich noch nachgeschaut, was drin ist, und das war Tridonic drin. Ja. Also war ganz happy.
Cool. Also sehr spannend, super interessantes Business. Das werden auch die Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder denken, weil meine Gäste kommen ja aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wie bist du denn da hingekommen? Also erzähl uns doch mal, wie du das erste Mal oder wie du jetzt auch in deine CEO-Rolle gekommen bist, wie du ins C-Level gekommen bist, und fang da an, wo du anfangen musst.
Ja, das ich beging, glaube ich, am Anfang. Also ich bin Betriebswirt, war ein paar Jahre Berater, bin dann in die Industrie gewechselt, in eine Finanzfunktion und war damals Controlling-Gruppenleiter einer Schweizer, des Schweizer Blue Chips. Und bin dann eigentlich, habe gewechselt zu einem deutschen Medizintechnikunternehmen als Finanzchef. Also ich bin in eine Finanzrolle hochgegangen über den Controlling-Bereich, bin auch kein Buchhalter, muss ich zugeben, und bin dann in eine Finanzchefrolle gekommen. Das war die deutsche Medimondi-Gruppe, Medizintechnik. Und schon in dem Moment, wo ich da begonnen habe, war es so, dass die eine kleine Firma gekauft haben und da ein paar Probleme hatten und gemeint haben, kannst du nicht dann bitte zu der Firma sitzen und da gleich noch die Geschäftsleitung machen. Mhm. Und bin so eigentlich auch in eine CEO-Rolle reingekommen. War dann bei der Firma für etwa 2,5 Jahre, bevor ich die unglaublich gute Gelegenheit gekriegt habe, für meinen alten Arbeitgeber nach Amerika zu gehen.
Mhm.
Die haben damals jemanden gesucht, der die Finanzchefrolle übernimmt in einer Firma, die sie gerade akquiriert haben, und haben sich daran erinnert, dass sie da einen hatten, der doch eigentlich jetzt ein bisschen geübt hat woanders, und haben mir die Gelegenheit gegeben, nach San Francisco zu gehen als Finanzchef der damals auch börsenkotierten OpenTV. Erster Job war dann, das von der Börse zu nehmen, weil man hat es 100% gekauft. Das war schon ganz spannend. Und ich habe dann da nach einem Jahr zusätzlich noch eine Business Division übernehmen dürfen. War also dann auch in einer operativen Führungsrolle neben der Finanzchef-Tätigkeit, weil ich natürlich sagen muss, dass ein Job war ja die Integration, und das war damals schon absehbar, dass natürlich, wenn die Firma mal integriert ist, braucht die keinen separaten Finanzchef mehr. Also mein Job war ja, mich überflüssig zu machen, und dann hat man mir halt noch was anderes gegeben. Auch ein bisschen wahrscheinlich in damals schon im Gedanken, mich vorzubereiten für meine erste größere CEO-Rolle. Ich bin dann für die gleiche Firma oder gleiche Besitzerfirma, das war die Schweizer Kodelski-Gruppe, bin ich dann gefragt worden, ob ich die Rolle des weltweiten CEOs der Skidata-Gruppe übernehme in Salzburg, und habe das dann gemacht und bin dann mit der Familie von San Francisco nach Österreich, Salzburg, umgezogen. Und war dann 7 Jahre in Salzburg Vorstandsvorsitzender und CEO. Ich bin so eigentlich in die CEO-Rolle dann richtig reingekommen. Skidata kennen die meisten von euch, nicht nur wenn ihr Skifahren geht, sondern wenn ihr euer Auto irgendwo parken geht, gibt es eine große Chance, dass es ein Skidata-Parksystem ist. Also alles, was da so schön leuchtet, schön leuchtende Barriere hat, ist Skidata. Die Designgeräte, die gibt's, sind sehr weit verbreitet in Deutschland, Schweiz und Österreich. Auch ein weltweites Geschäft.
Super, ja.
Ich habe dann das 7 Jahre gemacht. Wir sind mit der Familie, ich habe drei Kinder inzwischen Zeit, waren mal 7 Jahre in Salzburg. Wir haben damals gesagt, wir machen es 5 Jahre. Und hatten dann schon mal den Moment, wo wir uns überlegen mussten, was wollen wir denn mit unserem Leben, respektive, also wir wussten es, ich und meine Frau, aber wie sieht es mit den Kindern aus? Ja, die Kinder wir sind Schweizer beide, wir haben immer davon gesprochen, wir sind Schweizer, die Kinder, wir sind Schweizer, haben faktisch nie in der Schweiz gelebt. Also die Älteste war 3, als wir die Schweiz verlassen haben, der Mittlere 1,5 und der Kleinste, den gab es noch nicht.
Ja.
Und haben dann gesagt, es ist jetzt schon Zeit, mal die auch in ein Schweizer Schulsystem zu bringen und die mal zurückzukommen. Es ist Zeit, dass wir jetzt zurückgehen. War auch der richtige Moment von der Firma her. Ich hätte wieder den nächsten Schritt machen müssen für die Gruppe. Man hätte mich wieder nach Amerika senden wollen. Das wollten wir nicht. Meine Frau ist Hausfrau gewesen, hat zwar ein Doppelstudium. Da war es Zeit, dass sie auch wieder den Berufseinstieg findet. Den wollte sie auch finden. Und so sind wir zurück in die Schweiz gezogen. Und für mich war es klar, wenn sie den Berufseinstieg finden möchte, als Anwältin, dann muss sie das Vollzeit machen. Sie hat dann, als wir das dann besprochen haben, gesagt, okay, es ist Zeit, wir brechen die Zelte ab in Salzburg, wir gehen zurück in die Schweiz. Sie möchte wieder berufstätig werden, wieder einsteigen. hat sich dann auch Wege gefunden, in eine Kanzlei einzutreten und dachte dann zuerst, sie macht das Teilzeit. Und ich habe mit ihr gesagt, das kannst du nicht Teilzeit machen, du musst das Vollzeit machen, sonst bist du in 10 Jahren noch Praktikant. Das geht ja nicht, oder? Ja. Und dann ist dann das gekommen, mit dem ich nicht gerechnet habe, nämlich dass ich gesagt habe, das stimmt, aber dann musst du zu Hause bleiben.
Ja.
Ja, und so war es dann halt auch, haben wir das gemacht. Wir sind in die Schweiz gezogen. Ich war dann nicht lange, aber ich war eine Zeit lang Hausmann, was sehr spannend war. Es war natürlich eine schwierige Zeit mit Umzug und neu einrichten und. Die Kinder wieder in, ja, denen auch zu helfen, ihre Leben wieder zu finden. Parallel Frau zu unterstützen, die ja versucht hat, nach 13 Jahren wieder einzusteigen und selber halt dann auch überlegen, was ist der nächste Schritt. Und wir haben damals vereinbart, dass ich mal 6 Monate voll zu Hause und dann mal beginne, mich zu bewerben und zu schauen, was das dann gibt. Und ich habe dann in der Zeit dann mir ein bisschen Gedanken gemacht, war dann erstaunt, dass all die Headhunter, die mich jahrelang immer angerufen haben und was wollten von mir, plötzlich sich nicht mehr gemeldet haben. Oder? Auch gelernt, dass das Business halt anders läuft und habe dann im November, Dezember wieder begonnen, mal ein bisschen meine Fühler auszustrecken und hatte dann echt das Glück, dass ich relativ schnell hier bei der Tridonic für die CEO-Rolle eigentlich ein Vorstellungsgespräch bekommen habe. Vollberg, das ist 40 Minuten Fahrt für mich. Das hat relativ schnell gepasst auf der menschlichen Seite, so dass ich auch andere Dinge gar nicht mehr weiterverfolgt habe und auch nicht musste. Und wir uns relativ schnell einig geworden sind.
Cool.
Die Schwierigkeit war, das war kurz vor Covid, das war Februar 2020, habe ich den Vertrag unterschrieben. Mit Startdatum 1. Mai 2020 und ich glaube, es waren 3 Tage nach meiner Vertragsunterschrift, wo die Lockdowns gestartet sind. Weiß noch gut, mein erstes Meeting hier bei Tridonic, das war am Tag der Vertragsunterzeichnung, Management-Meeting mit den Leuten besprochen, wollen wir an diese Messe gehen oder nicht, was ist denn das, das war eine neue Industrie für mich, alles, ich will mir das alles sein und habe dann irgendwann mal gemeint, ja, ich glaube nicht, dass wir, jetzt warten wir eine Woche und dann wird entweder für uns entschieden oder dann entscheiden wir. Mhm. Aber jetzt uns den Kopf zu brechen, macht keinen Sinn. Und so war es dann auch. 2 Tage später wurde alles abgesagt, es war Lockdown. Und anstelle, dass ich dann all die Dinge, die ich noch machen wollte, weil jetzt Haus mal eingerichtet war, Job gefunden und, die konnte ich dann vergessen. Weil natürlich plötzlich 3 Kinder zu Hause saßen. Ja. Die IT-Infrastruktur war noch nicht so gut. Die Kinder waren sich nicht gewohnt, selbst zu arbeiten.
Ja.
Also war sicher die anstrengendste Zeit meiner ganzen Karriere, die erste Woche damals mit den Kindern. Dann habe ich 2. Mai hier begonnen, ganz offiziell. Da war Grenze war zu, durfte nicht über die Grenze. Sondererlaubnis, wir produzieren hier, konnte ich rüber. Mhm. Wollte natürlich auch hier sein, aber es war Homeoffice. Österreich war recht strikt. Für mich war es natürlich klar, aus dem Homeoffice heraus eine neue Industrie und eine neue Firma kennenzulernen, das wird nicht sehr erfolgreich sein. Hm. Und so bin ich dann halt hergekommen. Das war eine Produktion. Das hat dann auch dazu geführt, dass einige Führungskräfte natürlich auch hergekommen sind, weil wir ja mit dem neuen Chef zusammen sein. Und so haben wir uns halt maskentragend dann kennengelernt. Das war der Start hier.
Nicht schlecht. Also super interessante Geschichte. Es klingt also mit Beratung etc. schon so, als hätte man das vielleicht auch so geplant. Also wusstest du schon, dass du mal irgendwie C-Level oder Manager werden willst? Oder wie war denn so am Anfang deine
Planung? Ich meine, ich habe Betriebswirtschaft natürlich auch zu einem gewissen Grad deshalb studiert, weil ich wusste, man kann eine internationale Karriere machen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dann im Prinzip sonst Karriere zu machen. Aber ich habe nie gestartet mit, ich will CEO werden. Mhm. Das war nicht unbedingt mein Ziel, sondern ich wollte damals vor allem was Interessantes machen. Mhm. Ich bin deshalb Berater geworden, weil ich mich damit nicht entscheiden musste, was ich mache nach der Uni. Das war auch keine schlechte Zeit, das war eine gute Zeit und bin eigentlich ganz happy, wie es nachher gelaufen ist. Aber es waren schon viele Zufälle dabei. Mhm. Also ich meine, mein erster Job, das war ein ehemaliger Partner der Beraterfirma, die mich mitgezogen haben oder mich angeworben haben. Mhm. Es hat mir viel Spaß gemacht, weil es war in der französisch sprechenden Schweiz und ich wollte immer schon auch auf Französisch arbeiten und meine Sprachkenntnisse verbessern. Es war die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe und so. Und dieser Abstecher, das erste C-Level-Job bei der deutschen MedTech-Firma, das war keine schlechte Zeit, aber es war eigentlich karrieremäßig, es war eigentlich ein Fehler, das zu machen, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht meine persönliche Due Diligence nicht ideal gemacht, das Setting hat nicht wirklich gepasst, aber es war auch nicht eine Zeit, wo ich sagen muss, die möchte ich missen, das war eigentlich gut. Aber dann hatte ich dann schon das Glück, dass dann halt die Vorgängerfirma A sich daran erinnert hat, dass ich noch existiere und einen gebraucht haben, der genau meine Kompetenzen hatte. Und dass dann auch meine Familie, respektive meine Frau mit 2 Kindern bereit waren, nach Amerika zu ziehen. Mhm. Es ist halt schon noch einfacher von jetzt Klar. für uns, von Zürich nach Lausanne zu ziehen, mit 2,5 Stunden Fahrzeit, als dann in einen anderen Kontinent, anderes Land. Ich meine, San Francisco ist jetzt keine Höchststrafe, wenn man dahin muss. Das ist wirklich eine coole Stadt. Aber mit 2 Kindern, das ist nicht einfach. Das hat, meiner Frau war das schwierig. Für mich war es super, oder? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Für sie war es schwierig. Ja. Und da hatte ich schon das Glück, dass das auch funktioniert hat. Und dass sie es auch durchgezogen hat, oder? Man hätte auch sein können, dass sie dann nach 3-4 Monaten sagt, das geht nicht, wir gehen zurück. Und dann ist man natürlich in der Situation, was macht man, oder?
Total, ja.
Und da hatte ich schon das Glück, dass das immer funktioniert hat.
Sehr, 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 sehr interessant. Was würdest du sagen, sind gerade so in deiner Rolle deine Top 2, 3 Challenges? Also was ist schwierig in der CEO-Rolle, vielleicht speziell auch in deiner Branche etc.? Weil dann im Anschluss würde ich gerne so ein bisschen auf deine, sage ich mal, Erfolgsrezepte oder eben so deine Best Practices eingehen, wie du mit diesen Challenges umgehst, wie du generell mit einer C-Level-Rolle umgehst, weil das ist ja so der Hauptteil.
Ja, ja, ich meine, also das Schwierigste, glaube ich, am C-Level ist, langfristig zu verstehen, welche Richtung es gehen soll, weil wir ja nie wissen, was die Zukunft ist. Es ist immer viel einfacher, die Vergangenheit vorauszusagen wie die Zukunft. und dann die entsprechenden Handlungsoptionen sicherzustellen, ohne dass man das Unternehmen in die Richtung blockiert. Ja, das ist ja ganz wichtig, dass das aktuelle Geschäft auch entsprechend laufen kann. Wenn man jetzt auf die heutigen Challenges anschaut, die Lichtindustrie ist sicherlich in einer schwierigen Situation im Moment, aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite haben wir grundsätzlich die Wirtschaft, die ja jetzt in Europa in den letzten 2 Jahren schon eher in der Krise ist. Also ich kann jetzt darüber philosophieren, ob man je in der Rezession war oder nicht, aber sicherlich war kein großes Wachstum da.
Ja.
Wenn man jetzt spezifisch Richtung Licht geht, das ist natürlich Bauzulieferindustrie, das hat sicherlich auch nicht geholfen. Da ist noch mehr drin als schon generell. Dann viele unserer Kunden sind im Bereich Office, Leuchten, respektive auch Retail, Retail-Geschäfte. Retail ist natürlich super voll von der Wirtschaftskrise eigentlich getroffen in dem Sinn. Und Office, ich meine, typischer Bauzyklus in Europa sind halt schon 1 bis 4 Jahre und das war genau die Covid-Zeit. Und in Covid-Zeit hat sicherlich niemand ein großes Bürogebäude geplant. Also das merkt man halt einfach am Markt. Was bei uns spezifisch noch dazu kommt, ist natürlich einfach die LED-Technologie, die jetzt seit knapp 15 Jahren professionell verwendet wird, die sich durchgesetzt hat, die alles andere auch ersetzt hat, aber die natürlich eine massiv längere Lebensdauer hat. Ich meine, jeder von euch wird sich erinnern, wie oft er eine Glühbirne getauscht hat. Und wenn jemand eine Glühbirne hatte, die halt dauernd gebrannt hat, dann hat er die jedes halbe Jahr mindestens getauscht. Und mit den heutiger LED-Technologie, 5 Jahre mindestens, meistens 10, oft länger, brennt das einfach. Und wenn man dann in einer Situation ist, wo das nicht 24 Stunden brennen muss, also Spitäler ist auch 24 Stunden hell, Flughäfen kann sein und, aber in einem Bürogebäude, heute ist ein sonniger Tag, bei uns ist kein Licht an. Also durchschnittliche Nutzung in einem Bürogebäude, hier jetzt in der Dachregion vielleicht 6 Stunden, Winter ein bisschen mehr, im Sommer weniger und das an 5 Tagen die Woche, da kann ich eine LED wahrscheinlich für 30 Jahre einfach lassen. Und das hat natürlich schon Impact auf unser Geschäft auch, oder? Und wir sind jetzt gerade dabei, dass dieser erste Schub, jeder wollte auf LED gehen, ich spare viel Strom und. Das hat ja auch einen Schub ausgelöst an Firmen, die gewachsen sind, die aufgebaut haben, neue, die reingekommen sind, vorbei ist und wir jetzt in diese, jetzt ist vorbei, jetzt kommt dann langsam die Normalität und das merkt man natürlich auch. Das ist schwierig. Das ist definitiv ein Thema.
Okay. Um jetzt den Bogen zu spannen, was sind so wie sieht dein Alltag aus? Hast du Routinen? Gibt es irgendwelche C-Level Best Practices, die du teilen kannst?
Ja gut, ich habe meine Best Practices, also die gewiss mache. Ob sie dann für alle passen, ist ein anderes Thema. Also mir ist wichtig, dass ein Team gut funktionieren kann und dass man mit den Leuten auch spricht und dass man versucht, wirklich ein Team zu bauen, das sich auch gegenseitig vertraut und man Dinge machen kann. Das ist nicht immer einfach. Natürlich, es ist immer sehr einfach, wenn es gut läuft. Das ist nie das Thema. Aber es sind halt auch Momente, die man ausdiskutieren muss, was schwieriger ist und wo es halt teilweise auch Widerstände gibt. Das ist immer wichtig, dass man kommunikativ ist, dass man durchgeht. Und dann das andere ist halt klare Verantwortlichkeiten. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als dafür zu sorgen, dass 3, 4 fürs Gleiche zuständig sind. Respektive das Schlimmste ist eigentlich, wenn jemand offiziell als zuständig betrachtet wird und es gut gelassen wird, dass 3, 4 Leute sich noch reinmischen die ganze Zeit. Das ist eigentlich die Situation, wie es überhaupt nicht geht. Und das muss man halt vermindern. Und das ist nicht immer einfach, weil sich teilweise auch Themen natürlich eingespielt haben. Aber das hat halt auch zur Folge, dass man manchmal jemand sagen muss, in dem Prozess hast du nichts verloren. Oder du übernimmst ihn. Ja, beides. Oder? Ja. Mein Chauffeur. Also entweder machst du ihn oder lässt den anderen machen. Aber was nicht geht, ist keine Verantwortung übernehmen und beeinflussen wollen, oder? Das geht nicht. Beraten, einen Tipp geben, immer kein Thema. Aber dann darf ich auch nicht wütend sein, wenn der Tipp nicht gehört wird, oder? Und das sind so ein bisschen Dinge. Und dann kommt es halt darauf an, wo. Für mich ist wichtig, dass der Kunde nicht vergessen geht, im Zentrum steht. Dass ich ja gerade in Firmen, die eine bestimmte Größe haben, haben immer das Thema, dass das Headquarter manchmal schon ein bisschen abgehängt ist. Völlig klar, oder? Wir haben auch 300 Entwicklungsingenieure, die würden alle gerne mit Kunden sprechen, das ist kein Thema. Sollen sie auch, nur die werden nie mit 2800 Kunden sprechen können. Für das haben wir ein spezielles Team, Produktmanager, die diese Übersetzung machen müssen. Und wir haben halt schon auch immer wieder mal die Tendenz, dass jeder gerne den Job des anderen noch mit beeinflussen möchte. Und das gerade zu ziehen, ist die konstante Aufgabe auch des CEOs.
Okay.
Und dann, glaube ich, ist der größte Feind des Strategischen ist das Operative, oder? Und mir geht es selbst so, wenn ich einen Tag lang operative Probleme gelöst habe, komme ich nach Hause und bin echt happy, weil ich habe ja gearbeitet wie wahnsinnig. Wenn ich einen Tag strategisch verbracht habe, überlegt habe, welche Richtung es geht, dann komme ich nach Hause und bin völlig unhappy, weil irgendwie war nichts hingekriegt. Und das ist halt, das ist die Gefahr, oder? Und muss wirklich schauen, dass man diese langfristige Sicht nicht ganz vergisst.
Das ist
schwierig.
Kannst du so zeitlich abschätzen, wie viel du mit was verbringst?
Ja, ich meine, ich sage natürlich immer, dass ich zu viel auf operativ bin. Das ist so wahrscheinlich bei mir schon 90-10. Hätte es gerne 80-20.
Also 80% operativ.
Operativ, 20%, ja. Aber das ist immer, es ist ja nicht alles operativ, sondern es gibt ja dann verschiedene Stufen. Ja. Aber ich verbringe sicherlich, ich sollte sicherlich noch mehr strategisch verbringen. Das ist so. Und hier ist es vielleicht wichtig, um zu hören, wir sind eine Firma mit 1600 Mitarbeitern. Davon sind natürlich die Hälfte sind Fabrikmitarbeiter. Also wir sind nicht sehr groß. Der CEO in den Firmen, wo ich war, soll schon auch noch hands-on sein. Okay. Also ich glaube, das ist wichtig in der Größe. Das kann in anderen Größen anders sein. Das brauche ich auch. Man muss auch hands-on sein. Muss Kunden sehen, muss bei Kunden dabei sein, muss bei Kundenmomenten dabei sein, wo es nicht nur einfach darum geht, dass jetzt der große CEO kommt und alle nervig da starren, sondern in Momenten, wo es schwierig ist, Momente, wo man normal angeschaut wird. Das ist ja gerade bei einem weltweiten Unternehmen wichtig, oder? Es ist klar, wenn ich nach China gehe zu unseren chinesischen Kunden, da hat unser chinesisches Team die dermaßen eingeschüchtert, die würden nie irgendein schlechtes Wort sagen. Nur, das ist nicht die Realität. Auf der anderen Seite, ich meine, gerade in Nordeuropa, die Kunden freuen sich, wenn das CEO kommt, weil dann können sie mal alles auspacken, was sie sich vorher nicht getraut haben. Da muss man auch vorsichtig sein, dass man dann nicht den Verkäufer, sondern muss es einfach balancieren können. Und das lernt man natürlich über die Zeit.
Okay.
Verschiedene Kulturen, verschiedene Themen. Bei weitem nicht Weltklasse von mir, aber versuch's zumindest zu verstehen.
Okay. Und im Alltag irgendwelche Routinen? Bist du, weiß ich nicht, Frühaufsteher
abends? Ich bin in der Regel bin ich um 7 im Auto, damit um 7:45 hier. Ich würde sagen, zwischen 7:30 und 7:45 bin ich immer am Schreibtisch, wenn ich ins Büro komme und nicht unterwegs bin. Ich bin gerne relativ früh da auch, wobei ich meine, 8 das Büro ist jetzt nicht früh. Es gibt Leute, die sind früher. Ich bin aber auch der dann um 6 in der Regel dann auch. Das war es jetzt mit dem Tag. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen, aber das muss auch so drin sein, muss man es hinkriegen und so. Und dann wieder nach Hause geht und das so macht. Und das kommt eigentlich ganz gut. Inzwischen sind meine Familie ein bisschen älter. Es ist ja kein Thema, wenn ich am Samstag oder am Sonntag mal ein paar Themen mache, wie es kommt. Und das ist ja auch sehr angenehm, Das war sicher, als ich kleine Kinder habe, war das schwieriger oder was anders. Inzwischen kann ich einen Rhythmus machen, weil man keine Windeln mehr wechseln muss und alle Kinder alleine das Sachen machen können. Die Älteste ist 18, der Kleinste ist 13, der ist auch nicht mehr klein.
Ja.
Dann geht das ganz anders, dann arbeitet man auch wieder anders.
Ja.
Früher war es sicherlich so, dass ich vielleicht unter der Woche noch weniger zu Hause war, dafür dann aber in dem Moment, wo ich zu Hause war, voll.
Ja.
Inzwischen bin ich nicht sicher, ob sie den Papa noch immer brauchen.
Ja.
Kann man sich anders einstellen. Okay. Ich versuche relativ viel bei Kunden zu sein. Das ist mir wichtig, Kunden zu treffen, weil einfach auch dieser direkte Kontakt hilft. Natürlich, ich kann nicht bei allen sein. Gerade beim SEO muss man ja aufpassen. Ich sage meinen Verkäufern immer, ihr habt meine Visitenkarte, mit der könnt ihr spielen. Ihr müsst sie aber weise spielen. Also ich komme gern, ich komme auch gern bei Problemen, ich komme auch gern, wenn es das braucht, zum Drücken, aber ihr müsst spielen und ihr müsst mir sagen, wie ihr spielen wollt, weil wir müssen als Team agieren.
Ja. Oder?
Und die Kunden kennen, das ist wichtig, aber der CEO macht nicht die Grundarbeit des Kunden, das muss der Account Manager machen. Der muss den CEO entsprechend briefen, das erwarte ich, das hole ich ihm ja auch von ihm und dann muss seine Rolle da sein. Na, Asien ist anders, da ist der CEO kommt und wir gehen schön essen und die machen das hinten und so und vielleicht kriegen wir noch was unterschrieben. In Europa ist es ein bisschen anders, USA ist es anders, aber das müssen wir clever spielen und das ist wichtig. Also mir ist wichtig, viel bei Kunden zu sein. Wir haben 4 Werke. Ich schaue, dass ich bei denen alle 2 Jahre, wenn nicht jedes Jahr mal vorbeischauen kann, dass wir haben. Wir haben 6 Entwicklungszentren, auch da je nach Größe. Kann ich nicht mal sagen, alle 2 Jahre. Wir haben leider 2 sehr kleine, da war ich jetzt auch schon 3-4 Jahre nicht mehr. Es gibt auch Teams, es gibt auch solche Dinge. Aber dieser persönliche Kontakt, der lässt sich eigentlich nicht immer ersetzen. Also es ist, meine Meinung ist schon, dass die Leute sind ehrlicher zu mir, wenn sie mich kennen. Und sie kennen mich, wenn sie mich öfter persönlich gesehen haben. Sie kennen mich, wenn sie wissen, wie ich reagiere in einem Q&A, wie ich mit den Fragen umgehe. Und über die Zeit öffnen sie sich.
Macht Sinn.
Kulturen sind unterschiedlich. Natürlich, in China muss ich nicht damit rechnen, dass ein auf Mitarbeiterstufe eine Frage stellt. Aber in China kann ich damit rechnen, dass die Führungskrew sich abgestimmt hat und 1000 Fragen stellen wird, weil das wäre ein schlechter Eindruck, oder? Nur, das sind natürlich nicht Fragen der Mitarbeiter. Oder? In England ist es ein bisschen anders, die wagen ein bisschen mehr. Je nach Land ist es halt unterschiedlich. Aber je öfters man da ist, desto eher kommt man auch an die Leute ran.
Sehr cool. Also ein paar Sachen, die sind, glaube ich, da werden die Zuhörenden das wiedererkennen aus anderen Episoden auch. Die werden sagen, ja, okay, das scheint wichtig zu sein, weil ich habe jetzt hier 250 Episoden Behind the Sea gehört und es scheint ein wichtiges Thema zu sein, zum Beispiel mit den Leuten zu sprechen. Aber irgendwie habe ich jetzt bei dir das Gefühl gehabt, dass ich es das erste Mal gehört habe, weil du es irgendwie anders nochmal beschrieben hast. Also das fand ich ganz gut. Das Thema mit den Verantwortlichkeiten finde ich sehr gut. Da vielleicht noch eine kurze Rückfrage. Bist du ein Fan von, wenn 2 Leute Projektleiter oder sich eine Rolle teilen oder sowas? Gibt's das dann vielleicht hier gar nicht?
Das gibt's. Also ich muss ehrlich sein, wir haben bei uns keine Shared Teamleiter oder solche Dinge.
Genau.
Ich bin nicht per se dagegen, aber die Frage ist, wie man es richtig aufsetzt. Und wo ich Mühe und 2 Leute im Projekt, das geht, das haben wir auch. Aber es muss klar sein, wie. Ist es Montag, Mittwoch, bin ich zuständig und du bist Dienstag, Donnerstag, Freitag, weil ich bin da nicht da.
Ja, okay.
Kann funktionieren. Aber was nicht funktioniert aus meiner Sicht ist, Montag, Dienstag bin ich zuständig, Mittwoch koordinieren wir uns und Donnerstag, Freitag bist du zuständig. Das funktioniert nicht. Also es funktioniert schon, aber dann habe ich einfach 120% Aufwand für 80% Output. Das geht langfristig nicht, es sei denn, es geht darum, einen Junior zu trainieren. Dann ist okay. Dann ist wieder was anderes, oder? Aber wenn klare Verantwortlichkeiten da sind, dann kann es funktionieren. Was selten funktioniert, ist, ich mache 3 Leute verantwortlich und erwarte dann, dass es einfach fliegt.
Ja.
Dass, wenn es gut läuft, es ist nie ein Problem, wenn es gut läuft. Da brauche ich gar keinen Verantwortlichen. Also meine Projekte machen von selbst, wenn es gut läuft. Und das geht's nicht. Es geht darum, wenn es schlecht läuft. Es geht darum, wenn es hart wird. Und da brauchst du halt einfach Leute, die dann auch sagen, so, und wer ist der Primus inter pares? Wer bringt die Sachen nach vorne?
Macht Sinn. Ja. Dann hattest du vorhin auch gesagt, als du durch den Werdegang gegangen bist, dass das vielleicht ein Fehler war, die eine Rolle. Ich frage manchmal auch, und deswegen frage ich es jetzt auch, ob du irgendwas anders machen würdest in der Karriere. Und je öfter ich die Frage im Podcast stelle, umso mehr frage ich mich, macht die Frage eigentlich Sinn?
Also ich würde in dem Sinn wahrscheinlich vieles anders machen und doch alles gleich,
ja.
um ehrlich zu sein, weil meine, es ist ja, man lernt ja aus Dingen. Mhm. Und damals war es so, ich war Controlling-Chef, 4 Jahre, ein bisschen älter als 30, natürlich absolut erfahrener Controlling-Chef, muss jetzt unbedingt eine neue Stelle haben, ich muss Finanzchef werden. Ja. Das war schon nicht unbedingt ideal auch gedacht und so. Und innerhalb des Konzerns waren 2 Rollen offen und beide wurden anderweitig jetzt nicht jemand an, wurden verlängert faktisch, mhm. die bestehen. Mhm. Und ich habe dann dieses Angebot gekriegt und gesagt, super, oder jetzt mache ich diesen Schritt. Und was ich da vielleicht zu wenig gemacht habe, war meine persönliche Due Diligence, mhm. zu überlegen, was bedeutet das, warum, wieso, etc., etc. Ist das wirklich das Richtige? War vielleicht ein bisschen zu stark geblendet davon, dass ich den CEO persönlich kannte, mhm. Dass die Rolle mich gereizt hat, dass andere Dinge, es war die Idee, Buy and Build, machen wir IPO und. Also es war schon, hat schon gut geklungen und so. Und ich habe das vielleicht ein bisschen zu wenig gut angeschaut. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Tatsache, dass ich es gemacht habe, hat mir ja nicht geschadet, sondern ich habe unglaublich viel auch daraus gelernt. Mhm, und es war sicherlich auch keine einfache Zeit natürlich, weil man muss ja dann irgendwann mal auch sagen, ja gut, wenn die Strukturen nicht passen, dann passen sie nicht und dann machen wir mit deinem Leben halt was anderes, oder? Und dann tut man, und das habe ich ja noch gemacht und ich bin ja sehr weich gefallen, eigentlich fast hochgefallen und konnte auch was machen, was ich im Leben immer machen wollte, nämlich einen interkontinentalen Move und das ging. Mhm. Es gibt wahrscheinlich 1000 kleinere Dinge, die ich anders machen würde heute. Mhm. Würde ich aus der Seite heute nochmal, vielleicht auch nicht, vielleicht würde ich mich anders absichern, vielleicht was anderes machen. Mhm. Das ist immer die Frage. Also ich glaube, viele Dinge haben gut funktioniert. Ich sage meinen Kindern oder anderen, sage ich immer, ich würde heute was anderes studieren.
Ja, was würdest du studieren?
Wahrscheinlich irgendein technisches Studium.
Ah, okay.
Aber auch da muss man natürlich sagen, ich meine, als Betriebsführer bin ich jetzt nicht schlecht aufgestellt. Aber Fakt ist, dass die Dinge, die ich gelernt habe, die können andere auch lernen. Und zwar wahrscheinlich schneller und die haben noch ein technisches Studium dabei, oder? Also auch da ist halt immer die Frage, oder? Ich bin jetzt nicht jemand, der groß nachdenkt über die Vergangenheit, außer dass ich versuche, den Fehler nicht nochmal zu machen. Aber würde ich wahrscheinlich, ich sage jetzt auch meiner Tochter, ich würde nicht Betriebswirtschaft studieren, ich würde jetzt ein technisches Studium machen und nachher versuchen, ein MBA oder ein Master in Betriebswirtschaft zu machen. Mhm. Bin ich wahrscheinlich besser aufgestellt.
Okay.
Aber vielleicht sagt sie mir dann in 10 Jahren, spinnst du eigentlich, das war ein Riesenfehler.
Ich habe es so gemacht. Es war, ist okay, aber bis jetzt bin ich zufrieden damit. Ja. Aber ich bin eh der Meinung, das würde mich auch deine Meinung
interessieren. Was hast du denn studiert?
Physik und dann MBA.
Ja, perfekt, oder? Und genau. Wahrscheinlich die ganzen Betriebswirte können da nicht mehr, als du im MBA gelernt hast, oder?
Ja, also ich finde eh die Bildungsbranche gerade jetzt auch mit AI und so, das ist schon sehr interessant. Ja. Ich habe letztens mir einfach einen Kurs erstellen lassen, auch auf irgendeiner LLM-Plattform kann man das ja ganz einfach machen, dann mischt man sich die Themen zusammen und sagt, kannst du mir da jeden Tag irgendwie einen Text oder ein Video vorschlagen, sodass ich in den nächsten, weiß ich nicht, 21 Tagen die 3 Themen gelernt habe. Ne? Und dann macht der dir ja quasi, konfiguriert der dir sozusagen deinen eigenen Kurs. Die Plattform
musst du mal geben da.
Ja, ja, also das geht auf alle, also kannst du auf ChatGPT oder, okay. oder Gemini okay. nehmen. Also man kann sich mit einem guten Prompt und wenn man weiß, was man lernen will, und auch wenn man die notwendigen Quellen so ein bisschen noch mit reingibt, kann man sich einen sehr guten eigenen Lehrplan machen.
Ja, ja. Ja. Ja, ich meine, was ich halt immer sehe, ist, dass die ganzen Betriebswirtschaftsthemen, die sind ja, ob es jetzt eine Wissenschaft ist oder nicht, kann man schon mal darüber diskutieren.
Ja.
Und es sind ja viele Dinge, die sind weich und da kann ich relativ schnell Dinge dazu nehmen und vieles hat mit dem Leben dann zu tun.
Ja.
Während eben ein Physik-Grundstudium und
das ist dann mit dem Leben zu tun.
Ja, aber das sind Dinge, die man nicht nachholt. Oder? Ich meine,
das ist so, ja. Das
also
ist so.
Meine Mathematik-Matura, die hilft mir dann manchmal auch nicht mehr, oder? Während du wahrscheinlich noch blind dieses Algorithmus noch mitlöst. Und das sind halt die Themen, oder?
Ja.
Auch jetzt in der Karriere natürlich. Hin und wieder habe ich da gibt es Leute, wir suchen einen CEO und so, aber wir wollen Techniker. Hm. Ja, gut, sorry. Also ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren im Bereich Software und tätig, aber bin kein Techniker.
Ja, ja, klar.
Und das ist dann halt so.
Ja.
Jetzt wahrscheinlich sagen sie, Techniker wollen Betriebswirt.
Also, ja, genau.
Das weißt du ja dann nie.
Ja.
Aber das ist so, das würde ich wahrscheinlich heute anders machen.
Mhm.
In der Karriere, sonst glaube ich, ja, eben. Hm. Immer gute und schlechte Dinge.
So ist das, ja. Was würdest du machen, wenn du gar nicht in der Geschäftswelt, Business, irgendwas tätig sein dürftest? Keine Wirtschaft, sondern
ich wollte anderes? Eigentlich mal Geschichte studieren. Das hätte ich eigentlich ganz gerne gemacht. Das ist ziemlich sicherlich mein Interesse, Geschichte.
Mhm.
Hab's nicht gemacht, auch deshalb, weil ich schon ein bisschen das dann sehr stark gesehen hätte, dass ich dann entweder stillsitzen muss das Rest meines Lebens und das kann ich schon mal nicht oder in die Lehre gehen muss. Und das wollte ich damals nicht. Ich habe jetzt nebenbei ein bisschen unterrichtet, das macht mir Spaß, ich unterrichte eigentlich noch gerne, aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn man nicht muss und wenn man kann. Und bei Geschichte hätte ich mich zu stark eingeschränkt gefühlt, wobei ich in aller Fairness natürlich auch dieses vielleicht schweizerische oder vielleicht auch eher zentraleuropäische Denken habe, dass das, was du studiert hast, musst du nachher auch tun, was ja nicht der Fall ist.
Das stimmt.
Oder da sind die Anglosachsen uns natürlich voraus, da studiere ich Geschichte und nachher werde ich Analyst bei, genau, richtig, oder? Und aber ich meine, du bist ja mit Physik auch in die Richtung gekommen. Das wäre vielleicht das Thema.
Ja. Okay. Ja. Cool. Hey, wir sind schon einmal durch. Ich habe gleich noch eine Frage. Dann war es schon. Danke, dass du das alles so offen geteilt hast und dass wir hier einen Tridonic-Einblick gekriegt haben. Das hat echt Spaß gemacht.
Super. Na, danke vielmals auch für die Fragen und für den Podcast.
Super. Letzte Frage. Wenn du jetzt in dein, also entweder in dein Netzwerk oder auch hier in die Company schaust, wen würdest du denn nominieren, dass er hier in dem Podcast auch teilnehmen sollte? Kann natürlich gerne jemand auch aus Tridonic sein.
Ach so, oder, ich soll den Nachfolger nominieren.
Ja, wenn du jemanden nominieren würdest als Gast, das ist jetzt seit der 250. Episode.
Ich habe ja jetzt fast die Angst, dass ich die Leute dann fast verletze, die ich nicht nominiere.
Ach so, ja.
Und ich werde jetzt bewusst nicht jemanden aus dem Unternehmen nehmen, weil das gibt ja nur Ärger. Wenn, dann würde ich den Ralf Seitz nominieren.
Ralf Seitz, okay.
Finreon hat das von null aufgebaut, ist auch Physiker.
Ah ja.
Hat nachher Betriebswirtschaft, war Professor für Betriebswirtschaft sogar, Finance, und hat diese Firma Finreon aufgebaut von null.
Wow.
Fantastische Arbeit, fantastische Sache, guter Freund von mir.
Cool.
Den würde ich sofort sehen.
Okay, dann schaue ich mir das natürlich im Nachgang an. Und es kommt mit in den Podcast, also es ist öffentlich.
Ja, ja, richtig. Deshalb habe ich jetzt bewusst niemand aus dem Unternehmensumfeld gewählt. Das gibt nur Probleme.
Gut. Ja, ja, alles gut. Nee, super. Wir testen das jetzt mal. Wir ändern ja immer so ein bisschen alle 50 Episoden. Cool.
Dann, besten Dank.
Ja, danke dir, dass du da warst, und danke an alle, die jetzt noch dabei sind und zuhören. Das weiß ich immer sehr zu schätzen, wenn die Leute auch die Episoden fertig hören. Wir freuen uns über Feedback, also gerne Hugo oder mir auf LinkedIn, per Mail. Ihr findet in den Shownotes alles, was ihr braucht, um auch mit uns Kontakt aufzunehmen. Wenn es was Seriöses ist, kann ich natürlich auch gerne ein Intro geben, wenn es da ein Anliegen gibt. Und ansonsten kann ich diesen Podcast hier ja nur machen. Das wissen alle, die regelmäßig zuhören, weil ich eine Doppelrolle habe. Ich bin nicht nur Host hier bei Behind the Seas, sondern eben auch Direktor bei Atreus. Also wenn ihr gerade ein interimistisches Thema auf dem Tisch habt, also etwas, was man in einer begrenzten Zeit lösen kann, wie zum Beispiel ein Post-Merger, ein M&A-Projekt, eine Systemeinführung, ein Organisationsumbau, den Aufbau einer Controlling-Abteilung, solche Themen fallen da rein, dann kommt gerne mal auf mich zu. Wir haben einen sehr sorgfältig qualifizierten Interim-Manager-Pool und mit dem können wir euch natürlich, egal was es dann für eine Anfrage wird, auch helfen. Ich freue mich auf den Austausch und aufs nächste Gespräch mit dir, Hugo.
Dankeschön.